Guten Morgen. Für die, die mich nicht kennen, möchte ich mich kurz vorstellen. Michael Mohren, mein Name, von Beruf Verleger und Buchhändler. Ich habe jahrelang auch als Redakteur gearbeitet und mache auch jetzt im Ruhestand noch einen Minijob im Licher Wochenblatt als Redakteur. Von daher bin ich immer mit Wort und Schrift sehr vertraut. Ich bin verheiratet mit Barbara. Wir haben 3 Kinder und 3 Enkelkinder. Was war diesem jetzt vorausgegangen, was wir eben hier gehört und gelesen haben? Die Geschichte, die wir aus Josua 24 vorgelesen bekommen haben. Mose hatte die Israeliten also aus Ägypten geführt, begleitet von Gottes mächtigen Wundern. Und später hat Josua dieses Amt übernommen. Er hat es dann weitergeführt. Aber immer wieder hat sich das Volk gegen Gott und seine Leiter aufgelehnt und gemeckert. Warum haben sie denn das gemacht? Die hatten doch so viele Beweise Gottes. Tagsüber die Rauchwolke, nachts eine Feuersäule und das tägliche Manna. Also ständig hatten sie Beweise Gottes und dennoch haben sich aufgelehnt und gemeckert. Warum wohl? Diese kritische Generation musste alle sterben. Keiner von denen hat das verheißene Land erreicht, obwohl sie es hätten haben können. Und nach 40 Jahren hat Josua nun die nachgewachsene Generation ins verheißene Land geführt und sie nun gefragt, wem sie dienen und nachfolgen wollten. Hier geht es um seine Abschiedsrede. Er hält einen großen Rückblick auf die Wegstrecke, die das Volk zurückgelegt hat. Und ich vermute, er hatte große Bedenken, denn er kannte sein Volk und wusste, wie was in ihm ist. Und kurz darauf wird er nämlich sterben. Was hätten denn die Israeliten als Götzen mitbringen können? Gold und Silber und Schmuck hatten sie ja keines mehr. Das war für das goldene Kalb draufgegangen. Sie sind durch die Wüste gezogen. Da gab es nicht viel zu machen. Also was wohl war es gewesen, dass sie so aufgelehnt hat gegen Gott? Und hat auch uns vielleicht etwas zu sagen, dass wir Mühe damit haben, wenn wir so viele unzählige Möglichkeiten haben, wie wir uns ablenken lassen können. Wir können unser Herz an Dinge hängen, an Menschen, an Situationen. Der Ton geht hier irgendwie weg. Ja, jetzt kommt er wieder. Danke. Es braucht also immer wieder einen Lebensrückblick, wie jetzt, was er Josua mit seinem Volk da macht, eine Bilanz zu ziehen, damals wie heute. Israel hätte eine Abkürzung, besser gesagt, den normalen Weg gehen können. Das wäre gar nicht weit gewesen. Ich weiß nicht genau, 4 Wochen oder so, warte, ich bin mir nicht ganz sicher, aber jedenfalls keine 40 Jahre. Aber die Kundschafter, die ausgesandt worden waren, die haben auch von den Problemen im Land berichtet und die meisten Leute haben diesen Problemen mehr gehorcht, mehr waren darauf abgefahren und haben dann dadurch gesagt, nee, da wollen wir nicht hin und so mussten sie also in der Wüste bleiben. Und so kann es einem Menschen heute auch gehen, dass er als Verheißung Gottes ablehnt und sich mehr auf seine eigene Sicht der Dinge verlässt. Manche schieben die geistlichen Fragen oder geistlichen Dinge bewusst nach hinten. Sie wollen erstmal etwas leben und erleben. Die ernsteren Dinge, wie sie meinen, dafür hat es später immer noch Zeit. Aber das kann auch daneben gehen. Ich war gerade vor kurzem auf einer Beerdigung von einem 28-jährigen Sohn eines Freundes. Also man soll nicht denken, ich habe später immer noch Zeit dafür. Nach dem Auszug aus Ägypten haben die Israeliten den Durchzug durch das Rote Meer erlebt. Ihre Füße blieben trocken, während die nachfolgenden Streitmächte des Pharao in Fluten ums Leben kamen. Doch alle Nachgeborenen haben das nicht erlebt. Für sie hat Gott also ein ähnliches Erlebnis geplant, den Durchzug durch den Jordan, der zu dieser Zeit Hochwasser führte. Bibelausleger sehen in beiden Fällen ein Sinnbild für die Taufe. Ohne diese Rettung durch das Wasser hindurch hätte das damals keiner überlebt. So auch wir heute. Ohne Taufe keine Rettung. Ich und mein Haus. In der langen Reihe unserer Vorfahren war es sicher so, dass man sagen konnte, was der Hausherr festgelegt hat, war Gesetz und musste befolgt werden. Und so möge auch manche von uns Älteren noch so aufgewachsen sein, dass das Wort des Vaters mehr galt als das der Mutter. Doch heute ist das meistens nicht mehr so. Es läuft viel partnerschaftlicher ab. Man diskutiert mehr. Die Kinder und Jugendlichen sollen auch ihre eigene Meinung entwickeln, auch in Fragen des Glaubens. Darum konzentriere ich mich heute mehr auf das Mich und mein Haus, meine Wohnung, mein Zimmer. Also es geht nicht um Ehe und Familie. Auf diese Weise betone ich die Eigenverantwortlichkeit eines jeden. Egal ob Single, Paar oder Familie. Keiner hat einen Vorteil und keiner einen Nachteil. Was ist für ein Haus in erster Linie wichtig? Ein stabiles, tragfähiges Fundament. In den Evangelien lesen wir von einem Haus, das auf Sand gebaut wurde. Doch bei Sturm und Wellen fiel es in sich zusammen. Unser Haus soll auf Stein gegründet sein, damit es einem solchen Sturm standhält. Für Christen ist Jesus dieses feste Fundament. Nur er kann uns einen stabilen Halt geben. Wie hat Jesus das gemacht? Hat er zwischen geistlichem und natürlichem Leben unterschieden? Wie war das manchmal, wie wir das manchmal tun? Ganz sicher nicht. Er war immer eins mit seinem Vater. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe, sagte er. Dennoch käme keiner auf die Idee und würde sagen, Jesus wäre eine Marionette ohne eigenen Willen gewesen. Er hat sich häufig zurückgezogen, um mit seinem Vater zu sprechen. In der Stille hat er sich die Kraft und den Weitblick für seinen Dienst geholt. Auch wir sollten nie aus den Augen verlieren, welche Kraft uns durch die Zeit mit Gott zufließen kann. Es lohnt sich also, sich mit ihm zu beschäftigen und öfter zu fragen, Herr, was würdest du an meiner Stelle tun? Hast du ein Wort, einen Auftrag für mich? Das ist dann vielleicht weniger eine Aktion, sondern viel eher ein Loslassen der Aktivitäten. Hin zur Stille, zur Meditation, zum Gebet. Und das fällt uns allen doch so schwer, nicht wahr? Die Füße stillhalten, die Hände stillhalten, das Mundwerk stillhalten. Alle die Macher, die uns in der Bibel vorgestellt werden, mussten teils mit Gewalt in die Abhängigkeit von Gott geführt werden, um ihre wahre Stärke in ihm zu entdecken. Ein Mose, ein Jona, ein Jakob, ein Petrus, ein Saulus, Paulus und viele andere mehr. Sie alle mussten zurücktreten von ihrer eigenen Stärke. Ja, es ist heutzutage nicht einfach, die Ruhe zu finden, um sich mit Wort Gottes zu beschäftigen und seine Stimme zu hören. Zu groß der Lärm um uns her. Straßenverkehr, Autobahnen, Flugzeuge, die Familie mit ihren Ansprüchen und so weiter. Und dann, wenn die Stille endlich da ist, geht das innere Gedankenkarussell los. Die To-Do-Listen, die inneren Diskussionen mit netten oder weniger netten Leuten. Da müssen wir einfach durch und es kann schon mal eine Stunde dauern, bis man durch diese Schichten hindurch ist. Doch es lohnt sich. Dann nimmt man sich auch mal eine andere Bibelübersetzung her oder schlägt im Bibellexikon nach. Manche machen sich Notizen oder schreiben auch ihre Gebete auf. Das alles ist keine unproduktive Zeit. Ganz im Gegenteil. In Epheser 5 lesen wir, Jesus hat seine Gemeinde gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Für ein schönes Bad nimmt man sich ja Zeit. Das Bild soll veranschaulichen, wie wir geruhsam eintauchen und sagen, rede Herr, dein Diener hört. Und das ist nie eine Sache von 5 Minuten. Und es soll auch nicht so sein, dass man immer nur seine Lieblingsstellen aufstellt, immer den Psalm 23 liest oder andere Sachen, die man schon kennt. Ein kontinuierliches Bibellesen nach einem Leseplan oder was jeder für sich hilfreich findet, ist angemessen. Schaffe Raum, haben wir eben gesungen. Ein Wahnsinnslied, finde ich. Da geht mir immer ein Schauer den Rücken runter. Und ich frage mich, bin ich bereit, alles hinzugeben, was wir da gesungen haben? Kannst du Gott schon so sehr vertrauen, dass du sagen kannst, tu was auch immer du willst, Herr? Kannst du das? Möge Gott das in uns bewirken. Sagen wir, in den letzten 2 Jahren geistliche Veränderungen erlebt? Mehr Glaubensmut, mehr Bekennermut, Sieg über langjährige Sünden, Wachstum in der Liebe zu Gott und zu Menschen? Hier und da sollte man das an sich selbst bemerken oder vielleicht bemerkt es andere sogar eher. Wozu kommt man sonst jahrelang zur Gemeinde oder geht in einen Hauskreis, wenn die Wachstumspflanze verkümmert? Nun möchte ich mit euch ein Haus als solches anschauen und danach die Übertragung auf uns als Einzelne ansprechen. Wir kennen viele Formen von Häusern. Jeder von uns wohnt schließlich in einem Haus oder auch einem Zimmer. Und wer nur ein Zimmer hat, kann die Angaben auch auf seine Situation übertragen. Für mich immer wieder sehr beeindruckend das Schloss der Stadt Sigmaringen, was man hier sieht. Da habe ich in Sigmaringen habe ich 10 Jahre lang gewohnt, vom 6. bis 16. Lebensjahr. Damals war der Fürst Friedrich Wilhelm von Hohenzollern und einmal jährlich durften wir als Kinder in das Schloss ziehen. Ich weiß nicht mehr die Altersstufe, vielleicht von 8 bis 12 oder so, keine Ahnung mehr. Jedenfalls in großen Scharen zog man dann ein und wurde in kleinen Gruppen vorgelassen vor ihnen und hatte man zu singen: Hier wohnt ein reicher Mann, der uns vieles geben kann. Vieles soll er geben, lange soll er leben. Selig soll er sterben, das Himmelreich erwerben. Danach gab es für jeden so einen Nikolaus oder so einen Weckenmann aus Hefeteig. Und dann zog man wieder raus mit seiner kleinen Gruppe und dann kamen die nächsten dran. Ich weiß nicht, ein paar hundert Kinder sind da bestimmt durchgezogen, jedes Jahr einmal. Ob es das heute noch gibt, keine Ahnung. In meiner Parallelklasse war der heutige Fürst Karl Friedrich von Hohenzollern. Immerhin. So ein Prachtbau kann schon sehr verlockend sein, aber wer ahnt die vielen Verpflichtungen und Ausgaben, die damit verbunden sind? Es gibt 450 Zimmer in diesem Schloss. Die wollen alle gepflegt und beheizt werden. Ich glaube, da sind wir eher zufrieden mit unserem Zimmer oder Wohnung oder Haus, nicht wahr? Ein normales Haus mit seinen Bereichen guckt man immer kurz an. Es gibt eine Fassade als Schutz, Isolierung, Vorgarten als Visitenkarte zur Straße hin. Das Wohnzimmer soll gemütlich sein, Gäste können kommen. Gästezimmer, wir können Leute übernachten lassen. Küche und Esszimmer, da geht es um die Versorgung und Ernährung. Schlafzimmer, Ort des Rückzugs, um die Akkus aufzuladen. Dachboden, vielleicht Rumpelkammer oder alte Schätze für eBay. Keller, Vorrat, Abstellfläche, Werkstatt, Hobbyraum, was lässt mein Herz höher schlagen? Garten, Pflege, Freude, ist das eher Last oder mehr Hobby? Beides ist möglich. Ich möchte nur eine Auswahl dieser Räume mit euch betrachten. Und dazu passend Sprüche 20. Eine Leuchte des Herrn ist des Menschen Geist. Er durchforscht alle Kammern des Innern. Unsere Fassade, wir wollen uns gerne schön machen und beeindrucken, auch schminken, das ist alles okay. Manchmal kann es aber auch mehr Schein als Sein sein. Wie eine Zwiebel haben wir Schichten oder Ebenen, in denen wir entscheiden, wie weit wir andere einen Einblick in unser Inneres gewähren. Bei Männern ist oft der Status angesprochen, mein Haus, mein Boot, mein Auto, so würden Frauen nie reden. Männer lassen nicht gerne in sich reinschauen, aber auch sie schauen oft gerne, nicht gerne in sich selbst hinein. Einer sagte mir vor langer Zeit, in meinem Inneren gibt es kein System, keinen Halt, nur ein großes Loch. Ich weiß gar nicht, wer ich wirklich bin. Bei Frauen geht es oft um äußere Schönheit und Attraktivität. Vergleichen und Konkurrenz spielen eine viel größere Rolle als unter Männern. Und viele Frauen denken sich auch nicht dabei, sich aufreizend anzuziehen und wissen nicht, welches Kopfkino sie damit bei Männern in Gang bringen können. Gucken wir ins Wohnzimmer. Ich möchte mal das Fernsehverhalten ansprechen. Womit lasse ich mich füllen? Wie viele Stunden verbringe ich täglich vor diesem neuzeitlichen Hausaltar? Die Medienlandschaft hat sich stark geändert. Früher wurde vor einem formulierten Bildungsauftrag gesprochen, aber das ist heute meistens vorbei. Es geht nur um Einschaltquoten und Moral spielt meistens keine Rolle mehr. Küche und Esszimmer. Was würde unser Körper denn sagen, wenn er sprechen könnte? Pflegen wir ihn als Tempel des Heiligen Geistes? Haben wir die Suchtmittel im Griff oder diese uns? In einem Taschenbuch für Sportler habe ich eine Tabelle gefunden, in der es heißt, dass wir für 9 von 10 Faktoren unser Leben verkürzen können, selbstverantwortlich sind. Nur auf die Gene haben wir keinen Zugriff. Geht man Dachboden oder Keller? In vielen Häusern haben sich da manche Altlasten angesammelt. Wohin damit, mit diesem Ballast? Als wir im letzten Jahr umgezogen sind, da mussten wir ja sehr viel verkaufen und verschenken und immer noch haben wir Kisten rumstehen, die uns mehr einengen als erfreuen. Fragen wir uns mal, könnte es sein, dass es Hindernisse gibt, weswegen dieses Mein Haus Gott nicht in der von ihm gewünschten Weise dienen kann? Was hindert, was stört? Gott hat nichts dagegen, wenn wir uns im Haus oder der Wohnung schön und wohnlich machen, aber wir sollen unser Herz nicht daran hängen und uns für ewig einrichten. Wir ehren Gott, wenn wir unsere Wohnung öffnen für andere Menschen, sollen etwas spüren nach dem Motto, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Manche mag vielleicht denken, ich ziehe mich sonntags etwas besser an, setze ein fröhliches Gesicht auf und gehe zum Gottesdienst. Doch der rechte Gottesdienst findet im Alltag statt, erst wenn ich die Gemeinde verlassen habe. Wenn kein Mensch zuschaut, wenn ich mit Anfechtungen oder Ablenkungen zu kämpfen habe. Ich kann mich dann Gott zuwenden in so einer Situation und vielleicht sagen, Herr, ich verstehe zwar nicht alles, aber dein Wille soll geschehen. Ich empfinde es als tägliche Herausforderung, sich immer wieder neu zu aktivieren, meine Hände und mein Herz zu öffnen, offen zu lassen. Ich möchte lenkbar sein für den Heiligen Geist, nicht wie eine Marionette, sondern mit innerer Zustimmung, dann aber verfügbar, ohne Misstrauen und ohne Vorbehalte. Gott hat niemanden als uns, als mich und dich, die er beauftragen senden könnte. Und ich fürchte ein wenig den Tag, an dem ich erkennen werde, Gott hat mich gebrauchen wollen, aber durch mein Drehen um mich selbst habe ich es nicht wahrgenommen. Ihr kennt vielleicht das Zitat, meine Werke füllen einen Band, meine Versäumnisse eine Bibliothek. Sicher kennt ihr auch Leute, die ständig um sich selbst drehen, sie überschütten die Umgebung mit ihren Problemen und man ist immer wie gerädert, wenn sie endlich weg sind. Andere dagegen sind so, dass man durch sie gestärkt wird, durch ihr Anschauen, durch ihren Händedruck, durch ein freundliches Wort oder ihre Taten. Diese haben gelernt, ihre Sorgen bei Jesus abzuladen und darum sind sie frei für die anderen. Jeder hat es selbst in der Hand, ob ein Verbreiter von Problemen ist oder einer, der eher eine Spur des Segens hinterlässt. Möchtest du nicht auch so ein Mensch sein? Lass mal dieses Bild auf dich wirken, eine Spur des Segens hinter dir her. Kannst du dir das vorstellen? Hinter dir eine Spur des Segens. So soll es sein. Wenn wir jetzt alle unsere Räume durchgeguckt haben, da ist die Frage, was soll aussortiert werden? Was ist Ballast? Was ist vielleicht sogar Sünde? Und ich frage dich, willst du nicht nur einzelne Räume säubern und befreien, sondern das ganze Haus mit Gottes Augen anschauen und von ihm reinigen lassen? Möchtest du, dass Jesus nicht nur in das Gästezimmer einzieht, sondern alle Räume besetzen kann? Das ist eine Frage an unser Gottesbild. Habe ich dieses Vertrauen zu Jesus, dass er es besser kann als ich selbst und auch das Beste für mich will? Das ist eine Grundsatzfrage. Gott könnte uns beim Wohnungsrundgang begleiten und Dinge zeigen, die da nicht hingehören. Bücher, Kassetten, CDs, Schallplatten, Bilder oder Figuren. Als die Menschen von Ephesus zum Glauben kamen, brachten sie alles, womit sie Zauberei betrieben hatten, zusammen und verbrannten es. Sie berechneten den Wert auf 50.000 Silberschekel. Das sind umgerechnet 8 Millionen Euro. Also, es heißt, wir können auch vielleicht Besitz, der uns vielleicht mal teuer war, loslassen, weggeben, wegschmeißen, wenn wir merken, es hindert uns nur. In Römer 12 fordert Paulus uns auf, Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Und passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht. Was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Gehen wir noch eine Ebene tiefer und schauen uns zwei Bereiche an, die eng zusammenhängen, Kopf und Herz. Ich stelle bei mir manchmal fest, dass ich eine Verheißung Gottes mit dem Kopf glauben kann, aber das Herz kann kalt bleiben. Kennt ihr das auch? Die Bibel ist voller Aussagen über unser Herz und meint damit nicht das Organ, sondern den Sitz der Seele und der Persönlichkeit. Viele Menschen leiden unter einem unruhigen Herz und das wirkt sich häufig auch auf den Kopf aus durch unser Gedankenkarussell. Nicht selten auch durch Kopfweh. Ich kann sagen, dass ich früher in Phasen hoher beruflicher Belastung fast jeden Samstag mit Migräne im Bett lag. Das war eindeutig ein Entspannungskopfschmerz. Barbara war dann manchmal ärgerlich und meinte, ich soll doch während der Woche auf den nötigen Ausgleich achten. Und damit hatte sie recht. Als ich später einige Aufgaben delegieren konnte oder gar nicht mehr angenommen habe oder auch mich nicht mehr so verantwortlich fühlte, wurde das langsam besser. Ich bin jetzt über 25 Jahre frei von Migräne, habe das nie wieder gehabt. Wer gelernt hat, sein Herz so für Gott zu öffnen, dass er darin einziehen kann, wird die Erfahrung machen, dass er wirklich zur Ruhe kommt, mitten in den Stürmen des Lebens. Ein friedliches Herz führt dazu, dass der Kopf frei wird. Von Augustinus stammt das bekannte Wort: Unruhig ist unser Herz, bis es ruht, o Gott, in dir. Durch ein tieferes Gespräch mit Arno Cavol habe ich letzten Herbst eine spürbare geistliche Erneuerung erlebt. Seither lautet mein neues Lebensmotto: Segne mich, Herr, und lasse mich ein Segen sein. Ich bete das jeden Morgen und gehe mit einer besonderen Erwartung in den Tag. Und diese Erwartung hat dann oft schon zu besonderen Begegnungen geführt. Gott braucht Menschen wie dich und mich, um zu handeln. Engel dürften wohl die Ausnahme sein. Durch eine umfassende Lebensbeite und eine Zusage der Vergebung können wir einmal für immer die Türen nach hinten schließen. Die Vergebung durch Jesus ist komplett. Ich kann zwar noch durch die Fenster nach hinten schauen und die erlebten Dinge sehen, doch sie können nicht mehr nach mir greifen und mich nicht mehr gefangen halten. Ein Lossagegebet ist ein wichtiger Anfang, um nach und nach unsere Gedankenwelt zu befreien. Und mit diesem Abstand kann man auch klarer erkennen, ich war nicht immer nur Opfer in einer Situation. Doch nun kann man das nüchterner bearbeiten und daran reifen. Stellt euch einmal vor, alles das, was euch so sehr aus der Vergangenheit belastet, wäre abgeschnitten und weg. In Ehe, Familie, Verwandtschaft, Freundeskreis, am Arbeitsplatz. Da gab es vielleicht einen fiesen Chef, eine unmögliche Nachbarin, einen ungerechten Lehrer, manche enttäuschende Beziehungen. Manchmal werden solche Dinge sogar an die nächste Generation weitergegeben und die wissen gar nicht, warum man mit den anderen verfeindet ist. Wie soll ich denn alles vergeben, was diese Menschen mir angetan haben? Ja, allen alles vergeben. Muss das sein? Ja, und nur so werden wir wieder frei. Andernfalls bleiben wir in der Vergangenheit behaftet und kleben dort fest wie mit einem Klettverschluss. Markante Beispiele wären etwa Überlebende von einem KZ, die gelernt hatten, ihren Peinigern zu verzeihen. Oder sehen wir auf Jesus, der sagte am Kreuz: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Manche von uns haben vielleicht erwachsene Kinder, die sich komplett anders entwickelt haben, als was wir sie vorstellen konnten. Dabei mag uns unser eigenes Versagen schwerer wiegen, als es der Wirklichkeit entspricht. Auch da hilft es, Schuldgefühle endgültig zu begraben und stattdessen mit viel Liebe an einer guten neuen Beziehung zu arbeiten, damit sie unseren Glauben überzeugend erleben können. Die Weiterentwicklung können wir dann getrost in Gottes Hände legen. Unser Glaube bietet Seelsorge untereinander an. Wir müssen dazu nicht erst perfekt sein, jedoch einen festen Halt in Jesus haben. Jakobus sagt: Bekennet einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Das ist für manche vielleicht etwas ungewohnt, aber ich praktiziere das seit Jahren mit einem guten Freund aus Butzbach und erlebe es als Trost und Befreiung. Ich möchte also dazu ermutigen, sich eine Zweierschaft zu suchen, wo diese Offenheit und Ehrlichkeit praktiziert werden kann. Menschen ohne Glauben an Gott laufen mit ihrem Leben ins Leere, in die Ungewissheit. Wir aber, die wir mit Jesus gehen, blicken weiter. Es ist so wie mit dieser Glasfront hier, wenn man durchguckt, man sieht, wer da kommt. Und so auch bei uns. Wir wissen, wer da auf uns zukommt, wohin wir gehen werden. Und so kann man ganz beruhigt sein, kann auf sein Sterben sich sogar vorbereiten, wissen, man braucht keine Angst zu haben, wir wissen, wer da kommt. Darum bin ich dafür, die Schotten zur Vergangenheit hin komplett dicht zu machen. Sonst werden wir immer wieder eingeholt und verlieren unsere Kraft. Wir sollen nach vorne blicken und uns wie lebendige Steine in den Gemeindeeinbau eingliedern lassen. Dieses Bild hier ist von einem katholischen Krankenhaus in Gießen, habe ich dort entdeckt. Lebendige Steine, das heißt, wir sind aktiv, bewusst, mit offenen Augen des Herzens und fragen uns, was dient dem anderen, was dient Jesus? Es geht darum, dass wir immer wieder unsere Komfortzone erweitern und überwinden, zu meinem und zu anderem Besten. Und dazu kann ich sagen, es gibt hier einige Stellen frei in der Gemeinde, die zu besetzen sind, sei es in der Technik, Kaffeedienst, Putzdienst oder anderes. Jeder kann irgendwas dazu beitragen und dazu möchte ich herzlich einladen und Mut machen. Ich will dem Herrn dienen. Dazu gehört für mich auch die Bereitschaft, Gelegenheiten für ein Zeugnis zu sehen und wahrzunehmen. Denn ihr wisst ja manchmal nicht, was im Einzelnen daraus geschehen kann aus einer Begegnung. Ich habe extra mal ein großes Beispiel ausgewählt, um euch was zu demonstrieren. Ich bin 1971 mit dem Zug von Sigmaringen nach Freiburg gefahren und kam in einem Abteil zu Harald. Harald trug eine große Plakette, also richtig groß. Jesus, der Mittelpunkt meines Lebens, stand da drauf. Ich habe mich zu ihm gesetzt, habe gefragt, warum trägst du denn das? Was bedeutet dir das? Und habe mich auch bis dahin immer auch als Christ verstanden. Und er fing an zu erzählen von Jesus als persönlichen Herrn und was ihm das bedeutet. Und so hatte ich das noch nie gehört. Er hatte noch Zeit, sonst sind wir in Freiburg gleich in meine Wohnung gefahren, bis nach Mitternacht haben wir diskutiert und das war sehr gut. Er hat mich dann zu den Abenden von Campus für Christus mitgenommen. Und nach einem Vierteljahr war es dann soweit, dass ich mein Leben Jesus bewusst in die Hände gelegt habe und viele Veränderungen erfahren habe. Wäre Harald damals nicht treu gewesen seinem Zeugnis, hätte ich diesen Weg erst viel später oder gar nicht erfahren. Mein Vater hat mir früher oft gesagt, Junge, lies doch mal ein religiöses Buch. Und ich hatte keine Lust dazu. Da er schon früh gestorben ist, hat er nicht miterlebt, was danach später passierte, als ich den Verlag von Campus für Christus in Gießen hier geleitet habe. Wir haben eine Serie von Büchern dort produziert. Manche kennen vielleicht dieses Taschenbuch persönlich. Es hat eine Auflage von 1,25 Millionen erreicht. Es gab noch eine ganze Serie von weiteren Büchern, 10 an der Zahl. Auch dieses andere Jugendtaschenbuch über 500.000. Ich habe mal ein bisschen kalkuliert. Allein dieses hier, Paletten für jeweils 5.000 Stück, erfüllt die Hälfte dieses Gemeinderaums von dem einen Buch. Wenn man jetzt noch die anderen dazu rechnet, da reicht dieser Raum nicht aus, um nur diese 10 Bücher alleine, alles Zeugnistaschenbücher von Christen, die was erlebt haben, mitzuproduzieren. Ich mache das jetzt nicht meinetwegen, sondern ich sagte, Harald war treu und drum konnte er mich gewinnen und dann kam etwas hinterher. Nur durch seine Treue ist das Ganze geschehen. Und so weiß keiner von uns, was kann Gott machen aus einem einzelnen Kontakt. Das ist wie beim Puzzlespiel. Man hat mal das erste Puzzlesteinchen, mal das mittlere, mal das letzte. Keiner weiß, an welcher Situation er ist mit diesem Puzzlesteinchen. Ich möchte euch also Mut machen, Gelegenheiten zu nutzen, nicht aus Zwang, sondern aus Dankbarkeit und voll Spannung zu sagen, Herr, mal sehen, ob du mir heute einen Menschen vorbereitet hast, mit dem ich über dich sprechen kann. Und ich könnte stundenlang über Begegnungen erzählen, die ich hatte, aufgrund dessen, dass ich einfach treu gewesen bin mit Kärtchen der Marburger Medien. Oder als Beispiel habe ich euch was mitgebracht hinten. Am Ausgang liegen 100 solcher Kärtchen. Diese aus der Serie von Ermutigung vom Brunnen Verlag. Es gibt noch andere Serien, habe ich euch mal hingelegt. Nehmt doch hinterher mal jeder eins oder zwei mit und probiert es aus in den nächsten 2 Wochen zu gucken, ist da jemand, dem ich was weitergeben kann. Man muss ja nicht gleich das ganze Evangelium sagen, aber sagen hier ein Wort der Ermutigung, Gott ist für dich. Die Leute sind sehr, sehr dankbar dafür. In den 50 Jahren, in denen ich das tue, habe ich noch keine einzige Anfeindung oder Ablehnung erlebt. Also man braucht keine Angst zu haben, dass einem der Kopf abgerissen wird. Ich möchte zusammenfassen. Es geht erstens darum, die Schotten dicht zu machen nach hinten durch Lossagung und Vergebung, dass einem da nichts mehr einholen kann. Zweitens, mein Haus, mein Leben von allem Ballast befreien, der mir bewusst wurde. Drittens, Jesus die Räume übergeben, dass er sein Reich auch in mir bauen kann. Zum Abschluss habe ich euch noch eine besondere Erzählung, die mich immer auch sehr anspricht. Eine Frau erfuhr, dass Gott zu ihr kommen wollte. Was, zu mir, schrie sie, in mein Haus? Sie rannte durch alle Zimmer, lief die Treppen auf und ab. Sie kletterte zum Dachboden hinauf. Sie stieg in den Keller hinunter und sah ihr Haus mit anderen Augen. Unmöglich, schrie sie. In diesem Dreckstall kann man keinen Besuch empfangen. Alles schmutzig, alles voller Gerümpel. Keine Luft zum Atmen. Sie riss Fenster und Türen auf. Freunde, Freundin, rief sie, helft mir aufräumen. Irgendeiner, aber schnell. Sie begann, ihr Haus zu kehren. Durch dicke Staubwolken sah sie, dass ihr tatsächlich einer zu Hilfe gekommen war. Sie schleppten das Gerümpel vors Haus, schlugen es klein und verbrannten es. Sie schrubbten Stiegen und Böden. Sie brauchten viele Kübel Wasser, um die Fenster zu putzen. Das schaffen wir nie, schnaufte die Frau. Doch, das schaffen wir, sagte der andere. Sie plagten sich den ganzen Tag. Als es Abend geworden war, gingen sie in die Küche und deckten den Tisch. So, sagte die Frau, jetzt sind wir doch noch fertig geworden. Jetzt kann mein Besuch kommen. Wo bleibt er nur? Da sagte der andere, aber ich bin doch schon die ganze Zeit bei dir. Und er setzte sich an den Tisch und sagte, komm und iss mit mir. Wie können wir erkennen, ob es Jesus ist, der bei uns anklopft? Wir hören in Offenbarung 3, Vers 20, den Vers, hör doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an, weil meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er mit mir. Wer das noch nie so eindeutig gemacht hat oder den Wunsch verspürt nach einem gründlichen Hausputz, den lade ich ein, hier und jetzt dieses Versprechen vor Gott abzugeben bzw. zu erneuern. Es wird uns auch helfen, uns innerlich für das heutige Abendmahl vorzubereiten. Ich werde Pausen machen zwischen den Sätzen, so dass jeder, der will, es leise für sich nachsprechen kann. Und wem es möglich ist, bitte ich dazu jetzt aufzustehen. Himmlischer Vater, ich stehe hier vor dir. Du kennst mich durch und durch, besser als ich mich selbst kenne. Ich weiß, dass du nur das Beste für mich willst. Doch du siehst auch die dunklen Ecken meines Herzens, meines Lebens und möchtest mit deinem Licht hineinleuchten. Ich bringe dir einen Ballast, alle Sünden, die sich in mir angesammelt haben. Du weißt, dass ich mich an manche Bereiche zu gut gewöhnt habe. Ich bekenne dir mein Versagen und meine Unfähigkeit, diesen Ballast mit eigener Kraft zu entsorgen. Herr Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du auch für mich persönlich gelitten hast und gestorben bist. Ich habe Sehnsucht nach deiner Reinheit und Heiligkeit. Komm du als mein Heiland und der Retter in mein Leben und erneuere die Bereiche, die du gerne verändern möchtest. Ich will dir ganz gehören und dir nachfolgen, denn ich und mein Haus wollen dir von Herzen dienen. Amen.